Jetzt kommen wir zu einem gewissen Höhepunkt im Epheserbrief, dieses Gebet. Wie er betet und wofür er betet, zuerst wie er betet, aus diesem Grunde beuge ich meine Knie hin zu dem Vater unseres Herrn Jesu Christi. Von dem her jede Vaterschaft in den Himmeln und auf der Erde benannt wird, dass er euch gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit und so weiter. Hier also die ersten Verse, das wie er betet. Also noch einmal so am Anfang darum, aus diesem Grunde, das greift er auf von Vers 1, da hat er ja angefangen, da hat er was dazwischen geschoben, Verse 2 bis 13 sind eine Klammer. Und dann kommt er darauf zurück, aus diesem Grunde, weil Gott uns so reiche Segnungen gegeben hat und weil ich so einen hohen Auftrag bekommen habe, diese Botschaft zu verkündigen, das führt mich ins Gebet. Also er erinnert zuerst an den Grund, warum er betet, weil Gott in die Geschichte der Völker eingegriffen hat, nicht nur in die Geschichte Israels. Gott ist interessiert an allen Völkern. Gott ist interessiert an Syrien. Gott ist interessiert an Jordanien, interessiert an Deutschland, auch wenn man es nicht glauben möchte, tatsächlich. Gott ist interessiert für die Völker. Deshalb gibt es diese Botschaft. Und er hat sie anvertraut seinem Volk. Diese Botschaft ist, Paulus ist gestorben. Aber jetzt gibt es andere, die diese Botschaft weitergeben. Und das sind wir. Paulus also, das führt ihn ins Gebet, dass Gott in die Geschichte der Völker eingegriffen hat mit dem herrlichen Evangelium, dass Christus kam und jetzt wurde Christus verkündigt und überall, wo Christus verkündigt wird, dort kommt er hin. Wir haben das in Kapitel 2 gelesen. Er kam nach Ephesus und er kam und brachte Frieden euch. Christus kam nach Ephesus und Christus kam nach Ilvesheim, weil die Botschaft hinkam. Und in deine Schulklasse kommt Christus. Wenn du dort drinnen sitzt und deiner Schulkollegin etwas sagst von Christus, dann kommt Christus in deine Klasse hinein, durch die Botschaft. Also, weil Gott in die Geschichte der Völker eingegriffen hat und die Heidenvölker zusammen mit Israel in Christus zu einem neuen Menschen, zu einer neuen Einheit eins gemacht hat und weil dieses Geheimnis dem Paulus anvertraut wurde, deshalb betet er jetzt, er geht auf die Knie und betet um Kraft. Er geht auf die Knie, ist interessant, heutzutage geht man kaum noch auf die Knie, habe ich festgestellt. Ich war in Hermannstadt in Rumänien, da ging die ganze Versammlung auf die Knie, das hat mir gefallen. Da hieß es jetzt, da haben sie gedankt für Brot und Wein. Und sie sind alle auf die Knie gegangen und haben gebetet auf den Knien. Die Kinder, die Erwachsenen, alle. Wir dürfen wieder uns dessen bewusst werden, wie groß Gott ist. Im Psalm 95 heißt es, kommt, lasst uns niederknien. Psalm 95, Vers 6. Kommt, lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Lasst uns niederbeugen und lasst uns niederknien. Einige Male schreibt Apostel Paulus vom Knien in Römer 11, Vers 4, Römer 14, Vers 11, Philipper 2, eines Tages werden sich alle Knie beugen vor Jesus Christus und wir sollen die müden Knie wieder aufrichten, wenn sie müde geworden sind, die Knie, Hebräer 12, Vers 12. Und in der Apostelgeschichte sieht man, wie die Christen hingekniet sind, am Strand haben sie sich hingekniet, in den schmutzigen Strand, da war es feucht, sie haben sich hingekniet dort. Und beim Abschied von Paulus gebetet. Sie wollten dadurch einfach ihre Ehre dem Herrn zeigen. Ja. Man lümmelt nicht einfach beim Beten. Da gibt es schon gewisse Gebetshaltungen, die die Ehrfurcht ausdrücken. Der Herr Jesus selber hat gekniet, Lukas 22. Er warf sich auf seine Knie, heißt es dort, im Garten. Er geht auf die Knie und er betet zu seinem Vater. Es heißt hier, beuge ich meine Knie vor dem Vater. Im Griechischen steht sogar statt vor, steht hin zum Vater. Ich beuge meine Knie und wende mich hin zum Vater unseres Herrn Jesu Christi. Also dem Vater, zu einem Vater kommt man gerne. Vater, das ist einer, der sorgt für mich, der kümmert sich um mich. Also dieser Vater jedenfalls schon. Wenn es in der Welt einige Väter gibt, die das nicht mehr tun, dann ist das durch die Zerstörung der Sünde geschehen. Aber unser Vater, der kümmert sich um uns. Vor diesem Vater, da sagt er etwas hinzu. Es ist nicht nur der Vater unseres Herrn, der Vater Jesu Christi, es ist auch der Vater aller Vaterschaft. Was heißt das? Alles im Himmel und auf der Erde, das einen gemeinsamen Vater hat, ist nach diesem ewigen Vater benannt. Gott ist ein Vater, ein Schöpfervater. Auf ihn ist es zurückzuführen, dass es Vaterschaft gibt. Auch in der Tierwelt gibt es so etwas wie Vaterschaft, oder? Auch in den Pflanzen. Eine Pflanze gibt es der anderen weiter. Pflanzliches Leben. Es gibt viele Vaterschaften. Und dieser Vater ist der, von dem alles herkommt. Und von ihm kommt unser geistliches Leben auch, dass wir wiedergeboren sind. Das kommt auch von diesem Vater. Alles geht von diesem Vater aus. Das will er hier betonen. Und zu diesem Vater kommt er und hin zu ihm beugt er sich und geht auf die Knie und betet. Und dann heißt es da in Vers 16, dass er euch gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Hier erinnert er noch einmal daran, wie reich dieser Gott ist. Er erinnert an das, was wir in diesem Vater haben. Das ist ein reicher Vater. Das ist nicht einfach ein Vater. Mein Vater ist der reichste der ganzen Welt. Denn meinem Vater gehört die ganze Welt. Also erinnert an den Reichtum dieses Gottes. Und wenn wir auf die Knie gehen, woran denken wir? An unsere Armut? Herr, ich brauche. Denk mal an den Reichtum unseres Vaters. Man bereitet sich vor, wenn man ins Gebet geht. Man überlegt sich, was werde ich jetzt sprechen? Jetzt gehe ich zu meinem Vater und ich komme im Namen seines Sohnes, Jesus Christus. Deshalb darf ich kommen, weil ich auch durch Christus bin ich auch ein Sohn, ein Kind Gottes geworden. Also, jetzt wird gebetet. Wofür betet er denn? Also, dass er euch gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft mächtig zu werden durch seinen Geist in den inneren Menschen hinein. Also hier wird eine Richtung angegeben, wohin die Kraft kommen soll. Christus wohnen zu lassen in euren Herzen durch den Glauben, damit ihr als solche, die in Liebe gewurzelt und gegründet sind, völlig imstande seid, zusammen mit allen Heiligen zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe ist und zu kennen, die Kenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr gefüllt werdet zur aller Fülle Gottes. Das ist wieder ein Paulussatz. Aber was da drin steckt, ich werde es wahrscheinlich in 20 Minuten nicht schaffen, aber wir versuchen ein bisschen zu kratzen an der Oberfläche. Wofür wird hier gebetet? Wir haben hier mehrere Gebetsanliegen. Ja, wenn ich da zurückgehen darf, wir haben hier eigentlich 6 Anliegen. Oder? Das erste ist geistliche Kraft am inneren Menschen. Dann betet er in Bezug auf die Innewohnung Jesu Christi, also Herrschaft Jesu Christi in uns. Dann verwurzelt sein in Liebe. Dann viertens die Erkenntnis von Länge, Breite, Höhe und Tiefe von irgendetwas. Da müssen wir noch drauf kommen, was das sein soll. Fünftens, er betet um, dass man die Liebe erkennt, Erkenntnis der Liebe Christi. Und sechstens, dass man gefüllt wird zu Gottes Fülle. Das sind alles Ausdrücke, wenn man das so schnell drüber liest, denkt man, ich verstehe nur Bahnhof. Ich verstehe nicht, was er meint. Aber Gott hat es bewusst geschrieben und wir müssen uns Zeit nehmen, dass wir darüber nachdenken. Es ist nicht allzu schwierig, wenn wir uns ein bisschen Gedanken machen. Es sind einmal zwei Grundanliegen da, für die er betet. Das ist das eine, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist. Und dann Christus wohnen zu lassen in euren Herzen. Also er betet um Kraft, ich denke, das ist ganz klar. Ja, er betet und er hat hier mehrere Kraftausdrücke, die er verwendet. Man tut sich schwer, das zu übersetzen. Mit Kraft mächtig zu werden oder an Kraft, kräftig an Macht zuzunehmen. Kräftig an Macht zuzunehmen, ja, wäre vielleicht eine gute Übersetzung. Also mit Kraft mächtig zu werden, stark zu werden, durch seinen Geist. Was ist gemeint? Nun, zuerst einmal, wie viel Kraft? Wie viel Kraft soll der Gläubige bekommen oder soll der Paulus bekommen? Und wie viel Kraft sollen die Gläubigen bekommen, für die er hier betet? Nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. So viel Kraft, wie Gott reich ist an Kraft. Es ist eine Kraft entsprechend seinem Reichtum der Herrlichkeit. Also so viel Kraft, wie viel Herrlichkeit er hat. Das heißt, unbegrenzt. Unbegrenzte Kraft. Denn Gott hat unbegrenzte Herrlichkeit. Dann hat er auch unbegrenzte Kraft. Dann ist genug Kraft vorhanden für uns. Und wodurch kommt diese Kraft? Wodurch wird sie vermittelt? Was sagt er hier? Durch Gottes Geist, also nicht durch fleischliche Mittel, nicht durch Menschen, nicht durch irgendwelche Ideen oder man kann ja alles Mögliche heute tun, um Kraft zu bekommen. Die Esoteriker sprechen von einer kosmischen Kraft, oder? Da muss man die Kraft einfangen aus dem Kosmos. Ganz eigenartige Ideen sind das. Die haben eine unpersönliche Kraft. Abgesehen davon gibt es die gar nicht, aber sie denken, es ist eine Kraft und sie ist unpersönlich. Bei Kraft denkt man oft an was Unpersönliches. Die Schrift nicht. Gott ist meine Kraft. Er selber ist die Kraft. Das ist etwas Persönliches, die Kraft. In dem Moment, als wir wiedergeboren wurden, kam Gottes Kraft in uns. Der Heilige Geist kam, hat uns Leben gegeben und hat uns Kraft gegeben in unser Leben hinein. Der Geist ist eine Person. Also diese Kraft kommt durch den Geist und der Geist kommt in den Menschen hinein, in jeden Menschen, der sich bekehrt. In dem Moment, wo er sich bekehrt, kommt Gottes Kraft in sein Leben hinein. Ob er es spürt oder nicht. Wir müssen sie nicht spüren. Manchmal spüren wir etwas, aber wir müssen sie nicht dauernd spüren. Sie ist aber da. Und wir werden dann fortlaufend gestärkt. Und zwar nicht am äußeren Menschen, sondern am inneren Menschen. Am äußeren Menschen, das gibt es auch, dass der Herr uns am äußeren Menschen stärkt. Ja? Das tut er ohnehin, wenn wir schlafen oder wenn wir essen. Dann stärkt er uns am äußeren Menschen. Wir kommen müde nach Hause von der Arbeit. Wie geht es uns dann? Wir sind geschlaucht. Freitagabend-Syndrom, oder? Danke Gott, dass es Freitagabend ist. Jetzt kommt ein freier Tag oder zwei. Dann ist man müde. Dann muss ich ruhen. Auch innerlich ist man irgendwie schlapp. Wenn unser äußerer Mensch verfällt, der innere wird von Tag zu Tag erneuert. Aber er muss erneuert werden. Und zwar von Tag zu Tag. Das heißt, er ist in Mitleidenschaft gezogen. Der innere Mensch, den zieht es mit dem äußeren Menschen. Wenn der äußere Mensch, wenn es dem nicht gut geht, dann geht es uns oft innerlich auch nicht so gut, ja? Wenn wir rasende Kopfschmerzen haben oder schlimmes Fieber und so weiter, wie geht es uns geistlich? Ja, das hängt oft zusammen. Dann braucht es eine Erfrischung, eine Erneuerung innerlich. Und Gott weiß das. Und Kraft ist vorhanden für den inneren Menschen. Philemon war ein Mann. Philemon ist ja auch einer von Kolosse und der Parallelbrief geht an die Kolosse und der dritte Parallelbrief ist der Philemonbrief und dort schreibt Paulus dem Philemon, die Herzen der Heiligen sind erquickt durch dich, geliebter Bruder. Das hat mich öfters ist mir nachgegangen, dieser Satz. Die Herzen der Heiligen sind erfrischt durch dich. Wenn man dich begegnet, da wird man frisch wieder, wenn man K.O. kommt, ja, innerlich. Herr, mach mich zu einem Menschen, durch den andere frisch werden. Da dürfen wir beten. Und da, was ist das für eine Kraft? Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die in dem Philemon gewirkt hat, sodass die Leute in seiner Umgebung erfrischt worden sind, wenn sie seine Liebe und sein Wesen gesehen haben, wenn er mit ihnen gesprochen hat, vielleicht Bibelverse ausgetauscht hat. Da haben wir Frische bekommen. Also wir dürfen auch so beten, Herr, diese Kraft soll in mir wirken, damit andere dann auch gestärkt werden und erfrischt werden. Und der Herr tut es fortlaufend. Der Heilige Geist wirkt fortlaufend in uns ständig und stärkt unseren inneren Menschen, sodass Jesus Christus mehr und mehr uns verändern kann. Sodass wir mehr und mehr mit Fülle Gottes gefüllt werden können und dass wir mehr und mehr etwas von der Liebe Christi erfassen können. Also, die Kraft kommt durch den Heiligen Geist, durch den wird sie vermittelt. Wohin geht sie? In den inneren Menschen hinein. Also, so steht es im Griechischen. Kraft, meistens steht dann in unseren Bibeln am inneren Menschen. Ja? Das ist ja nicht verkehrt, aber ganz genau ist hier die Richtung angegeben. Also die Kraft strömt in den inneren Menschen hinein. Ich muss also nicht unbedingt das am äußeren Menschen verspüren, aber am inneren Menschen, da wird sie kommen. Da kommt sie. Ich darf mich hinsetzen, darf die Schrift aufschlagen, die Bibel aufschlagen und sagen, Herr, ich bin einfach müde, aber jetzt erfrische du mich. Ich darf mich auch hinlegen, ja, und darf mir was anhören, einen Bibeltext anhören oder so. Ich darf auch bitten um körperliche Stärkung, das ist nicht verboten. Aber ich habe keine Verheißung, dass ich jedes Mal das am Körper verspüren muss. Das will ich nur sagen. Es ging mir mal so, ich war körperlich sehr müde, ich hatte eine Wanderung hinter mir und am Abend war Brüderschulung in einem Ort in der Schweiz. Und da komme ich hin und ich denke mir, mal, am liebsten würde ich jetzt schlafen. Und jetzt habe ich da die Brüder und habe da 2 Stunden mit den Brüdern Brüderschulung. Und in dem Moment, wo ich da hinkomme, schaue ich nach oben, schaut eine Frau raus aus dem Fenster, die dort wohnt, und sagt, du Thomas, ich wollte dir schon längstens mal was sagen. Was denn, sagt sie, weißt du was, seitdem du mit den Brüdern die Brüderschulung machst, hat sich was verändert. Diese Brüder, die predigen jetzt anders und der Herr wirkt. Und ich dachte, oh, jetzt bin ich nicht mehr müde, jetzt bin ich frisch. Ich war ganz frisch in der Brüderschulung dann. Der Herr hat mich so aufgebaut durch eine kleine Ermutigung. Ja? Das dürfen wir auch beten. Manchmal bekommen wir es. Der Pfleiderer übersetzt Philemon 1, Vers 7, die Eingeweide der Heiligen sind durch dich zur Ruhe und zum erquickten Aufatmen gebracht worden, mein lieber Bruder. Das klingt eigenartig, aber das ist tatsächlich, was im Griechischen steht. Nicht die Herzen, sondern die Eingeweide. Die Eingeweide, das ist nämlich ein Bildausdruck in der Bibel für das Innere des Menschen. Ja. Wir denken bei Eingeweide nicht unbedingt gerade an das Herz des Menschen, aber so hat der Grieche geredet. Ja. Gemeint ist, das Innere ist zur Ruhe und zum erquickenden Aufatmen gebracht worden durch dich, geliebter Bruder. Sehr, sehr schön. Aber gehen wir weiter. Also es geht darum, mit Kraft gestärkt zu werden durch den Geist, für oder in den inneren Menschen hinein. Und dann sagt er weiter, Christus wohnen zu lassen in euren Herzen. Vielleicht könnte man auch übersetzen, um Christus wohnen zu lassen. Entweder ist das gemeint oder es ist ein weiteres Gebetsanliegen. Also das eine Gebetsanliegen ist mit Kraft gestärkt zu werden. Und das andere Anliegen ist, Christus wohnen zu lassen in euren Herzen. Es geht hier um das Gebet darum, dass der Herr Jesus Christus in uns wohnen kann. Vielleicht denken wir, ja, er wohnt doch schon. Wieso muss ich jetzt noch beten dafür, dass er wohnen kann? Es gibt eben einen Unterschied zwischen Wohnen und Wohnen. Ja? Man kann eingesperrt sein in eine Toilette und das ist auch ein Wohnen. Ja? Oder man kann sich richtig ausbreiten im ganzen Haus und so richtig wohnen. Und zwar alles geschieht nach meinem Willen. Ja. Ich benutze alles so, wie es mir passt. Das ist auch Wohnen, oder? Ich genieße das ganze Haus in vollen Zügen. Ja? Und das ist hier gemeint. Geht hier um ein besonderes Wohnen, ein sich breit machen. Der Herr Jesus Christus möchte sich richtig wohl einrichten bei uns. Er möchte sich ansiedeln. Das griechische Wort heißt auch sich ansiedeln. Also in dem Sinne, dass man jetzt dort nicht nur so irgendwo am Boden liegt, sondern dass man sich richtig wohlfühlt, breit macht und wohnlich einrichtet. Der Herr Jesus kam in unser Haus und er will nicht einfach irgendwie in eine Toilette eingesperrt werden und sagen, ja, diesen Platz kriegst du, aber das andere, das ist meine Sache, das hat dich nicht zu kümmern. Das ist nicht, der Herr wird nicht zufrieden sein. Er sagt, ich möchte in deiner Wohnung regieren und du bist mein Gast. Manche denken, ja, der Herr Jesus ist mein Gast. Manche beten sogar so, komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast und wenn es fertig ist mit Essen, dann kannst du wieder gehen. Das ist nicht so. Ja? Der Herr Jesus möchte unbedingt regieren und wir sind sein Gast. Er möchte, dass wir ihm die Dokumente reichen und sagen, bitteschön, ich überschreibe dir mein Haus, das gehört jetzt dir. Darf ich bei dir wohnen? Er will regieren in mein Leben, und zwar in jedem Bereich meines Lebens. Und das ist gemeint, Christus wohnen zu lassen in euren Herzen. Das Herz ist das Innere des Menschen. Das Herz wohnt auch im Körper, natürlich, solange wir auf dieser Erde sind jedenfalls. Haben wir einen äußeren Menschen und einen inneren Menschen. Und der innere Mensch möchte regiert werden von Jesus Christus. Wie soll er wohnen in den Herzen? Im Herzen steht auch hier, durch den Glauben. Durch den Glauben. Durch eine Vertrauensbeziehung. Ich habe schon mal davon gesprochen, der Glaube ist der Schlüssel unserer Beziehung zu Gott, das Vertrauen zu Christus, das ist das Entscheidende und gehört zu den zwei Haupttugenden des Christen, Glaube und Liebe. Das sind die beiden Haupttugenden des Christen. Von der Liebe wird er gleich noch reden. Also durch den Glauben, das heißt durch das Vertrauen, der Herr Jesus möchte, dass wir ihm mehr und mehr anvertrauen in unserem Leben. Jeden Bereich. Vertrau ihm, er macht es gut. Das ist das Anliegen, das Paulus für die Epheser betet und bittet. Das soll geschehen in ihrem Leben und nicht nur in dem Epheser, bei den Epheser-Christen, auch in unserem Leben. Das Zweite und das Nächste hier, das waren die Hauptanliegen, die Grundanliegen. Und jetzt kommen die untergeordnete Anliegen, weiterführende Anliegen, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet völlig imstande seid zu erfassen, die Breite und die Länge und die, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist und zu erkennen die Liebe, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Wir haben hier einen Text, ich muss schon gerade schauen, wo der Text ist. Wir haben hier einen Text, der könnte variieren in unseren Übersetzungen. Und zwar dieses in Liebe gewurzelt und gegründet. Da sind sich die Übersetzer nicht ganz einig, wohin das gehört. Aber das Beste ist wirklich genau so, dass man es zu dem nächsten Satz zieht. Ja? Also Christus soll wohnen in unseren Herzen durch den Glauben, damit wir als solche Menschen, die in Liebe gewurzelt und gegründet sind, völlig imstande sind zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe ist. Also, es geht darum, dass ein untergeordnetes Gebetsanliegen ist, dass wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind. Ja? Und wenn wir das sind, dann sind wir auch völlig imstande, etwas zu erfassen. Das hängt zusammen. Und die Liebe Jesu Christi besser kennenzulernen. Also Paulus verbindet diese Anliegen, diese nächsten Anliegen, die bedingen einander. Also die Liebe, in der Liebe soll man gewurzelt und gegründet sein. Das ist jedenfalls ein Anliegen von Paulus und die Epheser sollten da wachsen in der Liebe. Sie sollen fest sein in der Liebe, sie sollen nicht irgendwie herumwackelig sein. Einmal liebe ich das und einmal liebe ich jenes, sondern sie sollen in der Liebe Gottes fest verwurzelt sein. Sie sollen wissen, sie sind tief, tief geliebt. Es geht um die Liebe Christi zu uns und unsere Liebe zu Christus. Es ist eine Liebesbeziehung. Christenleben ist eine Liebesbeziehung. Wenn jemand ein anderes Verständnis hat von Christenleben, dann hat er das Christenleben missverstanden. Christenleben ist eine Liebesbeziehung. Die gesamte Beziehung, christliche Beziehung, besteht aus Liebe. Der Schlüssel ist der Glaube. Durch den Glauben kommt man rein. Aber das Wesen dieser Beziehung ist Liebe. Die Substanz ist die Liebe. Das ist in einer Ehe auch so. Die Substanz der ganzen Ehe ist Liebe. Und wenn das nicht so ist, dann ist die Ehe gefährdet. Die Ehe besteht aus Liebe. Aus einer gegenseitigen Liebe. Und genauso ist es in unserer Beziehung zu Gott. Also leben im Bewusstsein seiner Liebe zu uns und in der Liebe zu ihm. In Liebe gewurzelt und gegründet. Das ist ein Prozess. Dass der Herr Jesus sich breit machen kann in uns, ist ein Prozess, dass er sich wohlfühlen kann in uns und dass wir wachsen in der Liebe zu ihm und in dem Bewusstsein seiner Liebe zu uns. Im Judasbrief, Judasbrief, Vers 21, heißt es, bewahrt euch in der Liebe Gottes. Judas 21. Bewahret euch in der Liebe Gottes. Das heißt, bewahrt euch in dieser Liebesbeziehung zu ihm und er zu euch. Schaut, dass diese Liebesbeziehung gut bleibt. Das ist wie in der Ehe. Das ist auch ein Ehevers. Bewahrt euch in der Liebe zueinander. Und in 1. Johannes 2, Vers 15 heißt es, wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Die Liebe des Vaters und die Liebe zum Vater ist nicht in ihm, wenn er die Welt liebt. Ja, dann ist ein Konkurrenz da. Dann ist Gott nicht zufrieden. Das lässt er nicht durchgehen. Er möchte unsere ganze Liebe. Was ist das erste Gebot? Der Herr, dein Gott, hat dich aus Ägyptenland herausgeführt und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Du sollst keine anderen Götter haben, heißt es zuerst. Du sollst keine anderen Götter haben, heißt es in den 10 Geboten. Aber im Schema Israel, im Höre Israel heißt es, das erste Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und ganzer Seele. Das ist dasselbe, ob ich zu meiner Frau sage, du sollst keine anderen Männer haben neben mir, oder ob ich zu ihr sage, du sollst mich lieben von ganzem Herzen, ist dasselbe. Nur eins ist negativ ausgedrückt und das andere ist positiv ausgedrückt. Und das erste Gebot bei den 10 Geboten ist das Gebot der Liebe, und zwar ganz. Gott duldet nicht 99% Liebe für ihn. Das duldet meine Frau auch nicht. Wenn ich sage, 99 Tage im Jahr oder 364 Tage im Jahr bist du die Einzige und einen Tag habe ich eine andere. Da wird sie nicht zufrieden sein. Gott auch nicht. Gott duldet keine Konkurrenz. 100% er an die erste Stelle. Und die einzige Stelle. Von ganzem Herzen. Weiter. In Liebe gewurzelt und gegründet, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet völlig imstande seid zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe ist. Ja, was ist denn hier gemeint? Das sind ja Dimensionen, oder? Länge, Breite, Höhe, das kennen wir von der Schule, das sind 3 Dimensionen, aber er sagt hier noch eine 4., Tiefe. Worum geht es hier? Was ist das für ein Raum, den man kennenlernen soll? Und den man erfassen soll? Denken wir an Abraham. Wie war das mit Abraham? Abraham hat sich von Lot getrennt und nachher sagt Gott zu Abraham, blicke auf, erhebe deine Augen auf, Abraham, und schau nach Norden und nach Süden und nach Osten und zum Meer, nach Westen. Dieses Land, siehst du das? Das alles gehört dir. Das will ich dir geben und deinen Nachkommen nach dir. Schau, was ich dir gegeben habe. Schau die ganzen Dimensionen dieses Heils, das ich dir schenke. Und im Geistlichen ist es auch so. Gott sagt, heb deine Augen auf und schau, was ich dir gegeben habe. Schau die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe. Sieh das Heil in seiner ganzen Dimension. Schau es dir an, weil für ein herrliches Erbteil dir zuteil geworden ist. Dir gehört das. In Hiob 11, Vers 7 heißt es, kannst du die Tiefe Gottes erreichen? Oder die Vollkommenheit des Allmächtigen fassen? Himmelhoch sind sie, was kannst du tun? Tiefer als die Unterwelt, was kannst du wissen? Weiter als die Erde ist ihr Maß und breiter als das Meer. Gott ist schon in seiner Schöpfung gewaltig, oder? Und in seiner Vollkommenheit, hier heißt die, kannst du die Tiefe Gottes erreichen, die Vollkommenheit des Allmächtigen erfassen. Kannst du Gott verstehen, wie tief und wie hoch und wie breit und wie lang er ist? Von wem spricht Paulus hier? Wir müssen nur den nächsten Vers lesen, dann wissen wir, von wem er spricht. Der nächste Vers macht es klar, oder der nächste Teil des Verses macht es klar. Und erkennen die Liebe wessen? Christi. Also die Länge, die Breite, die Tiefe und die Höhe von einer Person. Und dann geht es noch um die Liebe auch noch von dieser Person. Es geht immer um die gleiche Person. Das Heil ist eine Person. Das Heil ist eine Person. Gott ist mein Heil, sagt der Psalmist. Christus ist unser Leben. Das ewige Leben ist nicht etwas, was man in die Hosentasche steckt. Das ewige Leben ist eine Person. Das Heil, das Gott uns geschenkt hat, ist eine Person. Und Paulus geht so darum, den Christen das klarzumachen. Christus in euch, das ist der Schatz, das ist der Reichtum. Und es geht darum, dass ihr imstande seid, zu erfassen, wie herrlich diese Person ist und was du mit dieser Person alles bekommen hast. Das ist ein Paket. Ein großes Paket, wir nennen es Rechtfertigung und Vergebung und Freundlichkeit und Heiliger Geist und Frucht des Geistes und wir sind Erwählte und wir sind vorherbestimmt zur Sohnschaft und wir haben, alles Mögliche haben wir, aber das ist alles in einer Person, dieses Heil. Und das kann ich nur erfassen, wenn ich diese Person gewurzelt bin und gegründet bin in seiner Liebe, wenn ich weiß, ich bin geliebt von dieser Person. Und jetzt betet Paulus, dass wir völlig imstande sind zu erfassen, dass wir Kraft haben zu erfassen. Es braucht Kraft von Gott, dass wir verstehen, was wir alles haben in dem Herrn Jesus Christus. Und auch erkennen die Liebe des Christus. Und da wird noch was hinzugefügt. Es steht nicht nur da, erkennen die Liebe des Christus. Es steht hier, die Liebe des Christus, die Erkenntnis übersteigt, oder eigentlich die Kenntnis übersteigt. Das heißt, die Liebe ist größer, als man verstehen kann. Es gibt, jemand hat mal gesagt, es gibt, Liebe ist mehr, so hat er gesagt, Liebe ist mehr als Logik. Und er hat die Geschichte von der Henne erzählt, die viele Kinder kennen vom Kinderstundenunterricht. Die Henne, die sich auf die Küchlein gelegt hat, als dieser Feuersbrand kam. Und da hat die Henne ihre Küchlein beschützt. Die Henne ist verbrannt. Aber die Küchlein sind am Leben geblieben. Sie hat sie beschützt vor dem Feuer. Warum hat sie das gemacht? Das ist doch nicht logisch, oder? Dass man sein Leben aufopfert für diese paar Küchlein. Liebe ist mehr als Logik. Liebe übersteigt die Logik. Und in dieser Liebe, die Gott zu uns hat, ist Gott nicht logisch, sondern unlogisch. Dass er mich liebt, das ist unlogisch. Denn ich bin... Was bin ich schon? Was sind diese Geschöpfe? Freche Kerle, Lästerer, Sünder, die in ihrer Lust leben und nur sich selbst gefallen. Für solche ist Jesus Christus gekommen und hat sie hingegeben. Und wenn es nur einen gegeben hätte, irgendein stinkender Bettler, der unter der Brücke schläft, Jesus wäre für ihn gestorben. Liebe übersteigt Logik und Liebe übersteigt die Kenntnis. Man kann sie nicht erfassen, man kann sie nicht ausloten. Diese Liebe von Jesus Christus, die ist größer, als wir ahnen. Und deshalb betet er dafür, Herr, gib ihnen Kraft, dass sie die Liebe verstehen, dass sie imstande sind, zu kennen die Liebe Jesu Christi. Und dann das Ziel, das letzte Anliegen, das Zielanliegen hier. Damit ihr gefüllt werdet zu aller Fülle Gottes. Er betet, dass die Epheser angefüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes. Oder hin, eigentlich wörtlich hin, gefüllt werden, hin zur Fülle Gottes. Das heißt, dass sie so voll werden, dass sie ganz von Gott voll werden, dass sie mit der Fülle Gottes angefüllt werden. So voll, was heißt so voll? Das kann zweierlei heißen. Das kann einerseits heißen, so reif wie Gott. Die Fülle kann nämlich kann bedeuten eine Ergänzung. Man wächst die Kinder, oder? Da ist ein Kind, das ist 1 Meter groß. Und das wächst bis zur Mama hin. Eines Tages ist sie 1,70 Meter. Da sind noch 70 Zentimeter. Und dieser Abstand von 1 Meter bis 1,70 Meter, das nennt die Bibel auch, der Grieche nennt das Fülle. Das ist die Ergänzung, das, was noch fehlt. Das, was noch gefüllt werden muss, bis man das Volle erreicht hat. Das könnte also heißen, die Reife. Oder es heißt einfach, den Charakter Gottes, der ist voll von Liebe, voll von Geduld, voll von allen guten Dingen, die wir uns vorstellen können. Gott, voll von Heiligkeit, bis es keinen Teil mehr gibt in unserem Leben, den nicht er ausfüllen kann. Gottes Herrlichkeit kam in den Tempel, als Salomo betete, oder als der Tempel eingeweiht wurde. Da erfüllte die Herrlichkeit Gottes den Tempel. Und was war? Das war so dicht, da mussten die Priester rausgehen. Alle mussten raus aus dem Tempel. Und in der Stiftshütte auch. Als die Stiftshütte fertig war, da erfüllte die Herrlichkeit des Herrn den Tempel. Und alle mussten raus. Ganz voll von Gott. Da ist kein Raum mehr für irgendwas Menschliches. Er wohnt hier dann wirklich im vollsten Sinne des Wortes. Und wenn der Herr wiederkommen wird, werden wir ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihm gleich sein, charakterlich. Wir werden ihm gleich sein, wir werden ihn sehen, wie er ist. Im Charakter wird unser Charakter wird verändert sein. Aber wenn das einmal so ist, dann ist es besser, wir fangen heute schon an. Deshalb betet der Paulus dafür. Und er schließt dann schlussendlich ab sein Gebet mit einem Lobpreis. Wie betet er und wofür betet er und jetzt wie beendet er sein Gebet? Mit einem Lobpreis. Wem gilt das Lob? Dem aber, der mächtig ist, zu tun über alles hinaus, überaus mehr als das, was wir bitten oder verstehen, das heißt, oder uns vorstellen können. Wem gibt das Lob? Diesem, der mächtig ist. Also wenn wir beten und wenn man so große Gebetsanliegen sieht, dann denkt man sich, boah, das ist, Paulus, du bist einfach unrealistisch. Wie kannst du für solche Dinge beten? Dann sagt er, ja, warte mal, der, zu dem wir beten, der ist mächtig. Der ist in der Lage, viel mehr noch zu tun, über alles hinaus, überaus mehr als das, was wir bitten. Der kann noch mehr tun. Zu diesem Gott betet er, also was kann der tun? Der kann tun, was wir bitten, steht hier im Text. Er ist mächtig zu tun. Er kann tun, was wir uns vorstellen, was wir uns erdenken. Er kann alles tun, was wir uns vorstellen und wofür wir bitten. Dann steht, er kann mehr tun als das, was wir uns vorstellen und bitten. Und dann steht, er kann über die Maßen mehr tun, als was wir uns vorstellen und bitten. Hier ist eine gewaltige Steigerung. Zu diesem Gott betet der Apostel. Gott will so Großes an uns, mit uns tun. Wie kann er das tun? Gemäß der Kraft, die da in uns wirkt. Es wirkt Kraft in jedem Gläubigen. Das ist die Kraft, von der er vorher gesprochen hat. Der Heilige Geist kam in unser Leben und diese Kraft ist am Wirken. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, gerade dann, wenn wir uns so schwach fühlen. Nach der Kraft, die da in uns wirkt. Und dann weiter. Dem aber, der mächtig ist zu tun, über alles hinaus, überaus mehr als das, was wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die da in uns wirkt. Wie geht jetzt das Lob weiter? Wie lautet das Lob? Ihm sei die Herrlichkeit oder ihm gehört die Herrlichkeit. Das Griechische lässt das hier offen. Er heißt es, ihm gehöre die Herrlichkeit oder ihm gehört die Herrlichkeit. Ihm gebühre, ihm sei die Herrlichkeit oder ihm ist die Herrlichkeit. Also was heißt das? Das heißt strahlender Glanz. Herrlichkeit ist leuchtendes Licht, da strahlt etwas. Kraftvoll leuchtet das. Und Gott wohnt in einem Licht, da kann man gar nicht hinkommen. Das ist ein herrliches Licht. Bei Gott glänzt alles. Bei uns, da trügt der Schein. Oder? Manchmal trügt der Schein. Bei Gott trügt der Schein nicht. Da steckt wirklich das dahinter. Ihm gehört die Herrlichkeit in der Gemeinde, in Christus Jesus. Wo gehört ihm die Herrlichkeit? Das ist die nächste Frage. Wo soll das Lob dargebracht werden? Wo soll das Lob gebracht werden? Ihm gehört das Lob, also dieser Lobspruch, dass ihm die Herrlichkeit gebührt, in der Gemeinde, in Christus Jesus. Also Gott hat die Herrlichkeit in der Gemeinde, Gott hat sie auch im Himmel. Gott hat sie überall, aber Gott hat sie auch in der Gemeinde. Hat er sie bei uns auch? Hat er sie in meinem Leben auch? Hat er die Ehre? Oder will ich ihm eine Ehre wegnehmen? Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde, in Christus Jesus. Manche Bibelübersetzungen haben und in Christus Jesus. Das ist eine Handschriftenfrage, ein paar Handschriften haben da hier ein und dabei. So oder so, beides ist richtig, natürlich. Ihm gehört die Herrlichkeit in der Gemeinde, in Christus Jesus, denn die Gemeinde ist in Christus Jesus. Und wie lange oder wann? Wie lange? Wie lange gehört ihm die Herrlichkeit? Auf alle Geschlechter der Ewigkeit hin. Das Griechische drückt die Ewigkeit aus mit Weltzeit der Weltzeiten oder Zeitalter der Zeitalter. Das heißt, ein Zeitalter nach dem anderen, eine lange Zeit nach der anderen. Die ganzen Weltzeiten aller Ewigkeit hin. Und die Ewigkeit selber wird ausgedrückt als eine Weltzeit, also eine ewige Weltzeit. Also Ewigkeit ist auch eine Zeit, allerdings verherrlichte Zeit. Ja. Bei uns, wir haben eine andere Zeit, bei uns gibt es Veränderung, in der Ewigkeit dann nicht mehr. Also, das heißt in alle Ewigkeit, auf alle Geschlechter der Ewigkeit hin, heißt das. Und wie wird dieses Lob dann ganz zuletzt noch unterstrichen? Durch ein ganz kräftiges Amen. Und Amen ist Hebräisch oder Aramäisch. Ja. Heißt, so ist es und so sei es und so bleibt es. So ist es und so sei es und so wird es bleiben und so soll es bleiben. Amen. Und wenn jemand anderer betet und wir sagen Amen, dann sagen wir genau das. So ist es und so bleibt es. Stehe voll dahinter. Und Paulus steht hier voll dahinter und sagt, und so wird es bleiben, so wird es sein. Ein herrliches Gebet. Möge der Herr uns auch ins Gebet führen. Damit möchten wir schließen, diesen ersten Teil des Epheserbriefes. Der zweite Teil, es ist noch einmal 3 Kapitel, da geht es dann um praktische Dinge. Holt er die Epheser wieder zurück aus dem Himmel, wo er sie gerade hingeschickt hat, holt er sie wieder auf die Erde und sagt, so jetzt, aber jetzt, es gibt noch was zu tun hier. Ja, ja, wollen wir hier schließen und wir können vielleicht beten, Gebetsgemeinschaft machen. Stehen wir dazu auf.